Ja, Erik hat uns schon mitten reingenommen in dieses Thema Trösten. Und ihr wisst, dass die Jahreslosung, die auch hier noch einmal hängt, so lautet, wie es uns Erik nochmal in Erinnerung gerufen hat, dass wir dankbar sind oder dass Gott uns zusagt, dass er uns trösten möchte, wie einen seine Mutter tröstet. Und Thomas hat ja vor 3 Wochen diesen Bibelvers auch genommen als Inhalt einer Predigt, einer Andacht zu dem Thema, was heißt es, dass Gott uns tröstet. Ich finde es so interessant, diesen Zusatz, und das kommt dann auch in dem, was ich heute dazu noch sagen möchte, wieder vor. Es heißt hier, wie seine Mutter tröstet. Und für mich ist das so symptomatisch beim Trost, gerade wenn du das Beispiel des Kleides von deiner Tochter genommen hast oder viele andere Beispiele. Der Trost von Eltern zeichnet sich ganz häufig dadurch aus, dass die Ursache an sich überhaupt nicht weg ist. Ich erinnere mich an viele Szenen, die Kinder kommen mit aufgeschürften Knien oder geschnittenen Fingern. Es blutet noch, aber wenn die Mama da ist und hält das Kind im Arm, ist das Geschrei schon deutlich weniger, vielleicht sogar ganz weg. Also die Ursache ist noch gar nicht wirklich behoben, aber allein die Nähe, die Fürsorge, die Wärme, die Gegenwart der Mutter ist Trost für das Kind. Und wenn wir so an Trost denken, und so war ja auch der Bibelvers und so war auch die Predigt von Thomas vor 3 Wochen, dann geht es hier um den Trost Gottes. Also Gott selber spricht zu uns. Gott sagt uns seinen Trost zu. Und ich würde heute Morgen gerne darauf basierend, auf dieser Basis, dass Gott uns seinen Trost zuspricht, einen Schritt weitergehen und fragen, wie ist es eigentlich, wenn wir trösten? Und zwar möchten wir dazu den Text lesen in 1. Korinther 1. Und ich habe euch den mal mitgebracht in der Neuer Genfer Übersetzung, denn Luther ist da ziemlich holprig, auch nicht fürchterlich gut übersetzt, aber ihr könnt es gerne in euren Bibel auch in Luther lesen. Das ist 2. Korinther 1, 2. Korintherbrief Kapitel 1. Und da sagt Paulus, ich lese jetzt aus der Neuen Genfer, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist im Prinzip jetzt, Paulus zitiert die Jahreslosung, sagen wir mal so. Also er wiederholt diesen Gedanken, Gott ist Trost für uns. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Trösten wie eine Mutter, Gott erbarmt sich. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise, jetzt kommt sogar das Wort, tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Das ist, Paulus zitiert die Jahreslosung. Gott ist ein Trost, er tröstet uns, wie einen seine Mutter tröstet. Und jetzt finde ich interessant, wie Paulus jetzt weitermacht. In genau demselben Vers geht es direkt weiter. Also Gott tröstet uns, er kommt uns zur Hilfe und deshalb, also weil es stimmt, dass Gott uns tröstet und deshalb können wir auch anderen Mut machen. Ich glaube, Luther übersetzt andere trösten. Anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir, die Getrösteten, trösten andere. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekamen. Das heißt, Paulus sagt hier, wir sind von Gott getröstet. Gott tröstet uns, wie eine Mutter sein Kind tröstet. Und deshalb können wir unsererseits diesen Trost weitergeben. Und darum soll es jetzt in diesem Morgen heute gehen. Wenn ihr die Verse noch weiterlest, es kommt 16 Mal, ich habe es hier weiß gemacht, 16 Mal das Wort Trost und Ermutigung, getröstet und Ermutigung, Trost und Ermutigung, Mut machen. Und Paulus wiederholt immer wieder mit ähnlichen Gedanken und sagt, weil Gott uns tröstet, sollen wir diesen Trost an andere weitergeben. Er, der uns tröstet, befähigt uns, Trost auch weiterzugeben. Vielleicht ist es die Frage, wir haben es dauernd von Trost und so gesprochen, was kommt euch in Sinn, wenn wir das Wort Trost sagen? Welche Bilder vielleicht? Also mir kommt so dieses Bild, aufgeschürftes Knie, Mutter, und dann irgendwann, allein schon, wie ich sagte, die Mutter hält das Kind und dadurch schon ist das Gebläre schon fast zu Ende. Was ist für euch Trost, wenn ihr das Wort trösten in den Mund nehmt? Welche Bilder kommen euch? Einfach spontan 3-4 Gedanken. So was habt ihr im Kopf bei dem Wort trösten? Denn es soll heute Morgen darum gehen, wir trösten Menschen, weil wir von Gott getröstet sind. Ja, was heißt dann trösten? Was tun wir, wenn wir trösten? Zugang? Nee, zuhören. Zuhören, ja. Erstmal überhaupt verstehen vielleicht, was da jetzt passiert ist. Umarmung, manchmal ist körperliche Berührung sehr hilfreich und sehr tröstlich, sehen wir bei den Kindern, aber übrigens wir Erwachsene sind da auch sehr empfänglich. Schmerzen lindern, das Leid lindern. Erik hatte auch schon davon gesprochen, dass die Ursache von, oder warum wir überhaupt trösten müssen, ist ja, dass Leid da ist und diese Schmerzen sollen durch dieses Trösten gelindert werden. Wir werden darauf nachher noch zurückkommen, danke. Überhaupt mal den Blick haben, die Antenne haben, wer vielleicht Trost braucht. Mut machen. In neueren Übersetzungen wird häufig das Wort ermutigen, da steckt auch dieses Wort Mut drin, übersetzt übrigens das griechische Wort für ermahnen, ermutigen und trösten, ist im Prinzip ein Wort. Und je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr benutzt, wird das eine oder das andere benutzt. Im Deutschen sind die sehr unterschiedlich, so vom Sprachgefühl. Aber im biblischen Verständnis ist, ich ermahne jemand, heißt, ich ermutige ihn, ich mache ihm Mut, ich spreche ihm Mut zu, ich helfe ihm, ich unterstütze ihn, ich trage ihn. Wir werden jetzt im Laufe des Vormittags noch immer wieder auf dieses Wort trösten kommen. Und ihr könnt ja weiter darüber nachdenken, wenn ihr jetzt euren Kindern erzählen sollt, was ging es heute Morgen? Herr Trösten, was ist ein Trösten? Es ist gut, darüber nachzudenken, was es eigentlich ist. Zitat von Martin Grabe habe ich gefunden. Trauer ist ein Gefühl, das jeder kennt und keiner mag. Die meisten Menschen machen deshalb einen großen Bogen um das Thema Leiden oder Trauer, bis es wieder einmal soweit ist. Die Trauer muss dann in großer Hilflosigkeit erlebt und erlitten werden. Wir sind häufig konfrontiert mit Leiden. Wir sind konfrontiert mit Zerbrüchen. Du hast es schon sehr schön eingeleitet, Erich, mit Zerbrüchen in unserem Leben, mit Dingen, die kaputt gegangen sind. Und ich entdecke immer wieder, wir haben wie so zwei Reaktionen, die so als Reflex kommen. Entweder wir werden regelrecht sprachlos, wir wissen überhaupt nicht, was wir jetzt sagen sollen, im Angesicht oder in diesem Leiden von jemand anders. Oder die andere Reaktion, die ich auch sehr häufig erlebe, ist relativ platte, einfache Vertröstungen. Und übrigens, vertrösten, steht auch das Wort Trost drin, vertrösten ist aber nicht wirklich Trost. Das Vertrösten. Wird schon wieder, war bei meiner Nachbarin auch so, wird schon irgendwohin wieder werden, haben wir auch schon ein paar Mal erlebt. Derjenige, der in dieser Situation ist, empfindet das nicht als Trost, sondern als Vertrösten, was nicht das Gleiche ist. Ganz, ganz, ganz praktisch habe ich es erlebt diese Woche. Ich saß auf dem Flughafen, warte aufs Flugzeug. Ich habe Artikel zum Thema Trost gelesen, als Vorbereitung für heute. Und ich sitze da und lese meinen Artikel zum Thema Trost und mir gegenüber so am Gang sitzt ein jüngeres Pärchen. Sie hat Tränen in den Augen. Ich habe nicht richtig verstanden, weil immer die Ansagen zwischendrin kamen und so. Aber ich habe so Fetzen gehört von Chemotherapie, Krankenhaus. Irgendwie muss es um Krankheit und Krebs gegangen sein. Sie hat geweint. Und ich saß so gegenüber, so vielleicht wie ich jetzt dem Erik gegenüber sitze. Ich lese einen Artikel zum Thema Trost, sehe die Frau weinen und mir gibt es wie so eine Art Hemmung. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Und dann tue ich so, als hätte ich das gar nicht mitgekriegt und lese meinen Artikel weiter. Nun kann man sagen, ja, Flughafen, ich kenne die Person gar nicht. Was kann ich als wildfremde Person schon irgendwie trösten? Es war auch eine Begleitung da. Wäre komisch, wenn ich als Mann jetzt auf eine Frau zugehe. Ich finde alle möglichen Ausreden, aber ich habe bei mir gemerkt, das ist wie so eine Hemmung. Jemand leidet sehr offensichtlich. Margit hat vorher gesagt, manchmal muss man es auch überhaupt erst erkennen. In dem Fall habe ich sehr deutlich gesehen, weil sie geweint hat. Und ich war wie gehemmt. Ich wusste nicht, wie ich jetzt trösten soll und habe meinen Artikel zu Trost weitergelesen. Ja, wir waren neulich bei Margit zu Besuch und sie hat auch davon erzählt, wie sie den Eindruck hat, dass manche Menschen auch von uns hier im Angesicht oder in ihrer Situation wie sprachlos geworden sind. Man ruft dann lieber gar nicht mehr an, weil man nicht so richtig weiß, was man denn sagen soll. Was sage ich denn im Angesicht von Leiden und Trösten? Wir sind wie so sprachlos geworden. Und wir möchten uns heute Morgen inspirieren lassen von einem Mann in der Bibel, der ganz eng mit dem Wort Trösten zusammenhängt. Der Mann heißt Josef. Viele denken jetzt wahrscheinlich an Maria und Josef. Es ist nicht der Josef von der Maria, es ist ein Josef. Er wird nur einmal in der Bibel mit seinem richtigen Namen genannt, mit Josef. Ab da wird er immer mit seinem Spitznamen genannt, so ein Zusatznamen, den ihm seine Kollegen Apostel gegeben haben. Er kommt nur noch und sehr häufig in der Apostelgeschichte mit seinem Spitznamen vor. Und zwar haben seine Kollegen ihm den Namen Barnabas gegeben. Und das heißt Sohn des Trostes, so übersetzt es die Luther-Übersetzung. Auch hier finde ich wieder die Neue Genfer etwas besser. Der andere ermutigt. Und mit diesem so Art Spitznamen kennt auch ihr ihn wahrscheinlich. Ist aber nicht sein eigener Name, sein richtiger Name wäre eigentlich Josef gewesen. Ich hatte mal einen Kollegen bei der Arbeit, der konnte sich Namen immer schlecht merken und der hat dann die Leute immer beschrieben. Das ist der mit den großen Ohren und das ist der, der immer so laut spricht und das ist der, der immer dieses und jenes macht. Und er selber war so ein bisschen schlampig und ist ihm häufig so das Hemd aus der Anzugshose hinten rausgehängt. Und dann haben wir im Spaß immer gesagt, dem immer das Hemd aus der Hose rutscht oder raushängt. Weil er halt immer so, der dies und das macht. So ähnlich war es hier bei diesem Josef. Seine Kollegen, Apostel, haben nicht gesagt, das ist der Josef, sondern haben gesagt, das ist der, der andere tröstet. Nun in dem Fall ist es eigentlich nicht ein Witz oder nicht irgendwas Schlechtes, sondern da steckt sehr, sehr viel Respekt in diesem Spitznamen drin, dieser Josef. Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37 heißt es, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, es war genau dieser Spitzname hier, das heißt Sohn des Trostes, wieder, das ist Luther, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker, verkaufte ihn und brachte das Geld zu den Füßen der Apostel. So wird uns dieser Mann vorgestellt, dieser Mann des Trostes. Und ich fand es interessant, mal zu überlegen, wenn wir jetzt davon reden, wir trösten andere. Was tut denn ein Mann in der Bibel, der schon den Spitznamen Mann des Trostes oder der andere ermutigt trägt? Was tut er? Wie kommen seine Kollegen Apostel auf die Idee, ihn so zu nennen? Was hat denn der so Besonderes gemacht? Nun, allein schon vom Namen her, ich habe mir vorgestellt, wie sieht jemand aus, der diesen Spitznamen trägt? Einer, der die anderen tröstet, den man so kennt. Also wenn man ihn beschreiben will und gerade seinen Namen vergessen hat, dann sagt man nicht, der da in Benningen wohnt, sondern der sagt, der andere tröstet. Wie ist so ein Mensch? Ich habe gedacht, das ist sicherlich kein bärbeißiger Grießkram. Hätte man wahrscheinlich nicht diesen Namen gegeben. Wahrscheinlich auch so kein weinerlicher Sauertropf, immer alles schlecht und übel. Trübsinniger, Trauerklos, all das passt nicht so richtig zu einem Menschen, der diesen Namen trägt. Wahrscheinlich hat er auch nicht immer gleich die Flügel hängen lassen, wenn irgendwie was mal schief ging. Er hat, und da kommen wir gleich noch dazu, auch nicht ständig an Gott und den Menschen gezweifelt, sondern der muss so eine fröhliche Festigkeit, so eine Hoffnung irgendwie den Blick nach vorne ausgestrahlt haben. Wahrscheinlich haben die Leute gerne mit ihm gesprochen. Er war jemand, dessen Rat man gesucht hat. Er war jemand, der anderen geholfen hat. Und was hat nun dieser Mann getan? Wir haben es in diesem Text jetzt schon gelesen. Ich habe es mal aufgeschrieben. Erstens, wie sah der Trost aus? Ganz praktisch. Was macht er hier? Josef, Barnabas, also der Sohn des Trostes, er geht, verkauft seinen Acker und gibt das Geld denen in der Gemeinde, die es gebraucht haben. Übrigens, wenige später, wenn ihr weiterlest in der Apostelgeschichte, machen das zwei Leute nach. Nicht gut ausgegangen, Ananias und Sapphira ahmen ihn nach. Das Original war Barnabas, und zwar positiv. Er ist hingegangen und hat seinen Acker verkauft und das Geld ganz ehrlich und ganz offen den Menschen gegeben. Und ich habe so gedacht, Reden ist manchmal im Angesicht von Not gar nicht das Beste, gar nicht das Angebrachteste vielleicht. Manchmal ist konkrete Hilfe, wie hier, er verkauft seinen Acker, praktische Hilfe vielleicht viel besser. Vielleicht ein Mittagessen bringen, jemand, der krank ist und nicht für sich selber sorgen kann. Als vor Jahren wir in der Situation mit Melissa waren und ihrer Krankheit, ist mir bis heute geblieben, hat jemand angerufen und gesagt, ich mache deine Predigtdienste. Das war toll für mich. Entspannung oder Entlastung an dieser Seite. Praktische Hilfe für Menschen, die das nötig haben. Ich liebe ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, niemand kann einen anderen oder einem anderen die Tränen trocknen, ohne sich selbst die Hände nass zu machen. Finde ich schön. Niemand kann Tränen trocknen, ohne selber nasse Finger zu bekommen. Was ist denn Trost? Haben wir vorher gefragt. Was tut der Barnabas hier, der Sohn des Trostes? Beistehen. Da steckt im Wort, im Deutschen ja dieses Wort dabei stehen, daneben sein, mitgehen, irgendwo mit dabei, stützen. Du hast vorher auch gesagt, Schmerzen lindern, helfen, dabei zu sein, Mitgefühl, vielleicht einfach schweigsame Gegenwart. Wer das Buch Hiob kennt, weiß, dass solange die Freunde bei Hiob, dem, der sehr gelitten hat, waren und geschwiegen haben, war es gut. In dem Moment, wo sie den Mund aufgemacht haben, hat die Katastrophe begonnen. Die Zeit, wo sie geschwiegen haben, war hilfreich für Hiob. Als sie angefangen haben zu erklären, musste irgendwann mal Gott selber einschreiten und sagen, jetzt ist gut. Was ihr da schwätzt, ist Quatsch. Vielleicht einfach dabei sein, dazu stehen, daneben sein. Vielleicht, wir haben es vorher gehabt von der Berührung, eine liebevolle, angebrachte Berührung, um die Gegenwart irgendwo auszudrücken. Hilfsangebote, ganz praktisch. So wie das hier der Barnabas tut, der seinen Acker verkauft und das Geld denen gibt, die ihn oder die das brauchen. Der Auslöser für Leiden oder für Trost, den man notwendig hat, ist ganz häufig Zerbruch. Du hast dieses Wort auch schon benutzt, Erik, dass irgendetwas kaputt geht. Vielleicht geht eine Beziehung kaputt. Ein junger Mann bekommt einen Korb von seiner Angebeteten. Vielleicht zerbricht eine Ehe, eine Beziehung. Gesundheit kann zerbrechen. Ich denke, Martha, an deinen gebrochenen Arm, da merken wir, wie zerbrechlich der Mensch ist in seiner Gesundheit. Oder an die Diagnose von Margit mit dem Krebs. Unser Körper ist zerbrechlich und es zerbricht auf einmal das, was vorher ganz schien. Manchmal zerbrechen auch Träume und Hoffnungen. Dinge, die wir uns gewünscht haben. Wir haben uns so sehr einen Ausbildungsplatz für Philipp gewünscht in der einen Situation, haben damit gerechnet, dass es etwas wird. Er bekam eine Absage, der Traum ist geplatzt, ist zerbrochen, ist nichts geworden. Vielleicht verstirbt ein lieber Angehöriger, wie vor kurzem die Mutter von Heidi, da zerbricht etwas, da geht etwas kaputt, da geht etwas verloren, was in vielen Fällen auch gar nicht mehr zurückholbar ist, endgültig. Es ist kaputt. Und wenn bei uns zu Hause jetzt in der Familie irgendwas kaputt geht, da ist so der Reflex der Kinder, man bringt es mir. Papa, guck mal, ob du das reparieren kannst. So aus der Zeit, wo sie noch kleiner waren. Und dann irgendwie ein Kleber oder irgendwas versuche ich dann. Manchmal geht es, aber ganz häufig geht es nicht. Etwas, was kaputt ist, kann man nicht immer reparieren. Und so ähnlich ist es auch bei diesen Dingen des Lebens. Manchmal müssen wir lernen, dass es Scherben sind, die nicht wieder gut werden. Ich habe euch das mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Hier sind Glasflaschen drin. Ich habe es in die Tüte, dass es nachher nicht so viele Scherben gibt. Ich lasse es jetzt fallen, halte die Ohren zu. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wahrscheinlich sind es nachher Scherben da drin. Ich probiere es mal. Ja, sind ein paar Scherben drin. Und genau so ist es aber in unserem Leben auch. Dinge gehen kaputt. Scherben sind auf einmal nur noch da. Kaputte Flasche, so ganz typisch hier, Scherben, die da sind. Und so ist es dann auch bei unseren Verlusterfahrungen. Ein lieber Mensch, eine Beziehung, auf einmal sieht eine Ehe so aus, wo sie vorher noch ganz war. Auf einmal ist ein Mensch weg, auf einmal sind Dinge zerbrochen, zerplatzt. Und wir wollen es wieder kitten, wir wollen es wieder zusammenbasteln und wir scheitern. Und je schwerwiegender oder je wichtiger in unserem Leben diese Sache oder diese Person war, umso mehr trauern wir, leiden wir, weil irgendetwas zerbrochen ist. Und dann auf einmal gelten so einfache Erklärungsmuster, das wird schon wieder, komm, mach's mal zusammen. Es funktioniert nicht. Ich kann die Flasche nie mehr zusammenbauen, die wird kaputt bleiben. Die Scherben sind da. Manchmal ganz Großes, manchmal auch kleine Dinge in unserem Leben. Wir wissen es ja auch von den Kindern, manchmal schreien sie wegen einer Nichtigkeit und manchmal ist wirklich ein Schnitt im Finger oder ein aufgeschürftes Knie. Manchmal größer, manchmal kleiner. Und die Frage ist dann, wir, die wir daneben stehen, wie können wir trösten? Das heißt, trösten in diesem Zusammenhang. Und eigentlich ist es genau bei dem Thema Scherben, genau bei dem Thema Zerbruch, wo dann das Thema Trost ins Spiel kommt. Die Schmerzen, von dem, der den Zerbruch erlebt hat, sollen gelindert werden, sollen weniger werden. Ich glaube, du hast es vorher gesagt, Hans, den Schmerz lindern, weniger machen, obwohl wir manchmal die Flasche gar nicht reparieren können, aber wir können helfen, dass der Schmerz weniger wird. Sie sollen spüren, die Menschen, die einen solchen Zerbruch erlebt haben, dass sie nicht alleine sind, dass andere Menschen bei ihnen sind. Und mir ist wichtig heute Morgen, das ist jetzt nicht die Aufgabe von Experten und Psychologen und Theologen und allen wichtigen Leuten, sondern das ist unsere Aufgabe. Paulus hat diesen Brief an die Korinther geschrieben, an die Gemeinde von Korinth, und hat dann sogar noch dazu geschrieben, an alle Heiligen in ganzem Gebiet Achaia, ganz am ersten Vers von dem Brief. Er schreibt eine große Gruppe von Menschen und er sagt, und ihr sollt trösten. Er schreibt nicht an den Kongress der Psychologen, sondern er schreibt an eine Gemeinde, an Menschen wie du und ich. Und er sagt, weil Gott uns getröstet hat, sollen wir unsererseits trösten. Wir sollen zu Tröstern werden. Wie gesagt, manchmal ganz praktisch. Das Erste, was Barnabas tut, ist sein Acker verkaufen und Geld spenden. Vielleicht ein Mittagessen, vielleicht eine Einladung, vielleicht eine Karte. Ich denke an Elisabeth Hess hier von der Gemeinde. Durch die Flucht nach dem Krieg hat sie fast keinen Deutschunterricht bekommen können. Glaube ich, nur 2-3 Jahre in die Schule gegangen. Sie hat jeden Geburtstag von jedem Gemeindemitglied hier über Jahre hin eine Karte geschrieben. Ich könnte sie fast nennen die Tochter des Trostes, wenn man so sagen will. Und man würde bei ihr sagen, wenn man den Namen gerade vergessen hat, das ist die, die doch immer die Karten geschrieben hat. Und sofort weiß jeder, von wem ich rede. Das hat sie ausgezeichnet. Sie hat ganz praktisch, nichts Riesentheater, aber eine kleine Karte, jeder Geburtstag. Es war für mich eine Ermutigung, ein Trost, eine Hilfe, wenn sie das getan hat. Bei Trost und Ermutigung, wenn jemand solche Scherben erlebt hat, im Leben, in den Träumen, in was immer, Gesundheit, dann ist das Ziel von Trost, dass wir diese Scherben irgendwann loslassen können. Ich habe vorher gesagt, das Beispiel der Kinder, die zu mir kommen mit irgendwas, was kaputt gegangen ist. Manchmal kann ich es reparieren, häufig nicht. Und irgendwann muss man dann sagen, es ist kaputt und ich lerne zu leben damit, dass ich es nicht mehr habe, dass es kaputt ist. Im Bild der Scherben gesprochen, die Scherben loslassen und offen sein für Neues. Und übrigens, Bemerkung in Klammern, da kommt es wieder genau die Jahreslosung. Gott will uns trösten. Was mache ich denn am sinnvollsten mit diesen Scherben meines Lebens? ich bringe sie am allersinnvollsten zum Kreuz. Da gehören diese Scherben eigentlich hin. Und da kann ich diese Scherben auf einmal auch loslassen. Ich kann lernen zu leben, dass da etwas kaputt gegangen ist in meine Flasche hier drin. Und ich kann diese Scherben bringen und zum Kreuz bringen. Und wenn wir andere darin unterstützen können, die Scherben loszulassen und zu lernen, das ist manchmal ein langer Prozess, aber zu lernen, zu leben, dass Zerbruch geschehen ist, manchmal auch unwiderruflich und das Neues aber entstehen darf, dann greift Trost. Was macht Barnabas noch? Der Sohn des Trostes. Er baut Brücken, ganz mutig. Saulus, also wir sind jetzt in der Apostelgeschichte praktisch 5 Kapitel weiter, Saulus war ja ein ganz fanatischer Christenverfolger. Diejenigen, die das Buch der Apostelgeschichte kennen, wissen das. Er war richtig brutal, hat Christen ins Gefängnis werfen lassen, locker lässig auch zur Hinrichtung geführt, war selber bei Verurteilungen dabei, hat dann auch zugestimmt, hat ihm nichts ausgemacht, bei Hinrichtungen selber dabei zu sein, hat sich sogar daran gefreut, wenn Christen leiden und sterben mussten. Also ein richtig grausamer Christenverfolger. Und dieser Paulus, der wird nun zu einem sehr überzeugten Christus-Nachfolger. Eigene Geschichte, Apostelgeschichte 9 könnt ihr lesen. Er begegnet Jesus, sein Leben komplett verändert. Und in diesem selben, ich möchte nicht sagen Fanatismus, aber in dieser Begeisterung, die er vorher gegen Jesus hatte, die hat er nun für Jesus. Nun, ein Problem. Apostelgeschichte 9, als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er sich zu den Jüngern zu halten. Also er fühlte sich jetzt als ein Christ, als einer, der Jesus nachfolgt und hat diese Jesus-Leute gesucht. Was machen die? Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Nun, ich kann den Jüngern oder den ganzen Menschen das damals nicht verübeln. Wenn einer sich so verhalten hat über lange Zeit, woher weiß ich, dass das nicht eine Finte ist, nur um mich zu finden und mich auch ins Gefängnis zu werfen, wie den Stephanus und viele andere dann möglicherweise sogar noch umzubringen. Die haben Angst gehabt, die haben ihn nicht zu sich gelassen, völlig nachvollziehbar. Barnabas tritt hier auf als Brückenbauer. Ganz interessant. Dann heißt es hier im Vers 27, Barnabas, von dem wir heute reden, nahm ihn zu sich und führte ihn zu den anderen Aposteln. Er war selber einer von ihnen, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, was geschehen ist. Das heißt, was macht Barnabas? Barnabas versteht die Situation, aber Barnabas sieht in diesem Paulus etwas, was die anderen irgendwo nicht gesehen haben. Er hat ihm vertraut, er hat ihm geglaubt und er hat letzten Endes mit seinem eigenen Namen auch dafür verbürgt, dass er dafür steht, dass dieser Paulus es ernst meint. Vielleicht hat er auch in diesem Paulus Chancen und Begabungen gesehen, wo er gesagt hat, also wenn der Typ irgendwann mal für Jesus ist und nicht mehr dagegen, ah, das ist genial für die Gemeinde. Und Barnabas hat diesen Paulus, Saulus damals noch genommen und ihn praktisch eingeführt, indem er selber mitging zu den Aposteln, seine Kollegen, und diesen Paulus dort die Möglichkeit gab, die Beziehungen zu schaffen. Was war hier kaputt gegangen? Was waren die Scherben in diesem Fall? War komplett kaputte Beziehung. Vertrauen null. Niemand hat diesem Saulus getraut. Das war doch ein ekliger, wüster Mensch. Wie konnte man dem trauen, dass er auf einmal Jesus nachfolgt? Das waren Scherben. Da war kaputt, da war nichts ganz in der Beziehung. Und der Barnabas geht und setzt sich dafür ein, dass Beziehung wieder entsteht, dass die Brücke gebaut werden kann. Genau das tut hier der Barnabas mit dem Paulus, die Brücke zu bauen. Ich könnte mir gut vorstellen, ich wäre auf dieser Mannschaft gewesen, die gesagt hätte, das muss der jetzt erst mal zeigen, dass er überhaupt Christ ist. Wo soll ich das denn wissen? Wo habe ich den Beweis, dass der nicht einfach nur irgendwie schauspielt? Und ich bin so dankbar, dass es diesen Barnabas gab, der nicht gedacht hätte, wie vielleicht viele von uns mit Vorurteilen, vielleicht auch mit so abgestempelt hat. Den Paulus, den kennen wir, was der für ein grausamer Mensch ist, das wissen wir doch. Super, dass es einen Menschen wie Barnabas gab, der diese Brücke gebaut hat. Und ich möchte lernen von dieser Facette von Trösten, dieses Brückenbauen, Beziehungen wieder kitten, wie so in den Riss treten, wenn was kaputt gegangen ist in Beziehungen. Das ist eine Fähigkeit, die Barnabas hatte. Ich wünsche, dass ich zum Teil, ich bin kein Barnabas, aber ich wünsche mir, dass ich immer wieder mal auch das von ihm lernen darf und in diese Rolle gehen kann. Eine dritte Szene im Leben von Barnabas. Ich habe es überschrieben mit, er sieht das Beste im Anderen. Da kommt das Wort ermutigen auch so stark raus, mit dem man ja dieses Wort trösten auch übersetzen kann. Die Juden wurden verfolgt. Wir sind jetzt zwei Kapitel weiter in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 11. Juden wurden verfolgt, die Christen wurden von den Juden verfolgt, mussten Jerusalem verlassen, haben sich immer weiter zerstreut. Und normalerweise, wenn sie so dann weggegangen sind, haben sie sich unter sich getroffen, also die Juden unter sich, die christlichen Juden unter sich, nur unter den Juden, weil die Heiden, also über das jüdische Volk hinaus, war für sie wie eine Wand, über die sie nicht gesprungen sind. Es gab aber einen Ort, Antiochia, übrigens in Klammern, super interessant, in Syrien, Klammer zu, Antiochia war der erste Ort, wo es den Juden gelang, weil einfach auch Griechen da waren, diese Grenze zu überspringen. Und sie sind zu den Griechen gegangen, haben mit den griechischen Leuten gesprochen und es heißt in Apostelgeschichte 11, dass ganz viele von denen zum Glauben an Jesus kamen. Also völlig neue Situation. Auf einmal sind Christen, die nicht Juden waren, Christen. Und die ganze Diskussion entstand, die in der Apostelgeschichte auch ziemlich ausführlich diskutiert wird, ja, müssen die jetzt Juden werden, um Christen sein zu können, oder dürfen die Christen sein, ohne Juden sein? Also ganz schwierige Diskussion, völliges Neuland, keiner wusste es, wie es eigentlich funktioniert. Und dann heißt es so schön hier in Apostelgeschichte, es kam aber die Kunde davon, das ist ein klassischer Luther, finde ich schön, die Kunde davon, dass da was passiert ist in Antiochia, auf einmal Griechen sind Christen. Was geht das da los und wie ist das und wie geht das? Und da heißt es, kam denn zu Ohren, und wen sandten sie jetzt in so eine schwierige Situation? Dreimal dürft ihr raten, der Barnabas, der kann sowas. Ganz schwierig, keiner versteht so recht, was da eigentlich passiert ist. Und es geht wieder um Brücken bauen und es geht darum zu beurteilen und dazu die Menschen zu gewinnen und nicht von sich zu treiben. Und dann heißt es hier, als dieser, also Barnabas, dorthin gekommen war, also er kam nach Antiochia und die Gnade Gottes sah, also er ist diesen Christen aus griechischem Hintergrund begegnet, wurde er froh, und jetzt kommt wieder Luther, ermahnte sie, andere Übersetzungen würden sagen, ermutigten sie, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Also der kommt dahin und es ist so klassisch Barnabas. Der sagt nicht, oh, not invented here Syndrom. Das kennen wir in Jerusalem aber nicht. Wie geht denn das hier? Und jetzt müssen wir erst mal gucken und so. Er macht er nicht. Der Barnabas geht hin und sagt, er sieht die Gnade Gottes, er wurde froh. Und dann heißt es, und er mahnte sie zu was? Dass sie fest am Herrn bleiben. Das heißt hier in Luther-Übersetzung, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Also wenn das mal auf meinem Grabstein stehen würde, das war der immer dafür gesorgt hat, dass andere mit festem Herzen bei dem Herrn bleiben, wäre ich eigentlich sehr dankbar. Das ist ein schönes Attribut. Jemand, der dafür sorgt, der ermutigt, der anfeuert, fest am Herrn zu bleiben. Aber das in der Freude über das, was geschehen ist. Er hat sich gefreut, dass die Menschen Jesus Christus kennengelernt haben. Wird noch spannender. Jetzt wächst die Gemeinde in Antiochien. Also diese Gemeinde in Syrien, merke. Die Gemeinde in Syrien wächst. Viele Leute kommen zum Glauben. Ihr könnt es dann mal lesen, Apostelgeschichte 11 zu Hause. Sie wächst wahrscheinlich so stark, dass es dem Barnabas wie über den Kopf gewachsen ist. Und jetzt überlegt er sich, was mache ich? Ich brauche Unterstützung. Da fällt ihm ein Mann ein, den er kennt, der nicht nur jüdisch ist, sondern auch römisch, der in Kleinasien aufgewachsen ist und diese ganze hellenistische Kultur sehr gut kennt, aus dem FF kennt, den er auch kennengelernt hat als jemand, der super argumentieren kann. Ganz toller Redner. Das war der Paulus oder damals noch Saulus. Also Barnabas ist in dieser heidenchristlichen Gemeinde, die wächst über alle Maßen. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 11, 25, Barnabas aber zog nach Tarsus, Saulus zu suchen. Wir können auch sagen, Saulus zu holen als Unterstützung. Barnabas fand ihn und brachte ihn, heißt es dann im Vers 26, nach Antiochien. Und sie verkündigten dann mehrere Monate, glaube ich, das heißt hier ein Jahr, und ein ganzes Jahr bleibt er hier in der Gemeinde und sie lehren. Wir entdecken hier wieder den Barnabas als Brückenbauer. Er holt den Paulus in diese Aufgabe. Er ermutigt ihn, komm Paulus, Antiochien, da geht die Post ab, wir brauchen dich, genau deine Begabung. Griechisch, römisch, unterschiedliche Kulturen, argumentieren kannst du toll, reden. Paulus, das ist dein Platz, und er holt ihn und setzt ihn in diese Aufgabe. Nun, Paulus wird später bekannt werden als der Heidenmissionar. Aber ich weiß nicht, ob es euch bewusst war, der erste war nicht Paulus, sondern Barnabas. Und Barnabas war es, der den Paulus geholt hat und in genau diese Aufgabe gestellt hat. Wir wissen nicht genau, was er in Tarsus tat, der Paulus. War so eine Art Vorbereitung für ihn in irgendeiner Form. Aber Barnabas war es, der den Gedanken hatte, Paulus würde hierhin passen, und hat ihn geholt. Ich überspringe jetzt eine Szene in Apostelgeschichte 13, wo die beiden, dann Paulus und Barnabas, als wie so eine Art eingespieltes Team in die zweite Missionsreise ausgereist sind. Interessant an der Geschichte ist lediglich, dass Lukas, der ja Arzt war, der das ja genau beschrieben hat, bis zu diesem Zeitpunkt immer sagt, Barnabas und Paulus. Auch hier, zum Beispiel hier, das ist jetzt Apostelgeschichte 13, da heißt es, waren verschiedene Männer dort, und dann heißt sie, als sie aber dem Herrn dienten und fasten, sprach der Heilige Geist, sondern mir aus Barnabas und Saulus. So formuliert das der Lukas, Barnabas und Saulus. Mit dieser Reise kippt das, dreht sich es, und ab dem Moment bis zum Ende der Apostelgeschichte ohne Ausnahme schreibt Lukas von Saulus oder Paulus und Barnabas. Das heißt, die Reihenfolge hat sich einerseits verändert, der Paulus hat mehr so die Leitung übernommen, und auch der Name Paulus wird jetzt ausschließlich benutzt und nicht mehr Saulus. Interessante Geschichte in sich. Wir gehen zur nächsten Szene, die mir noch wichtig ist, von dem Barnabas. Und das ist die Szene, wo er so als Tröster, Sohn des Trostes, als Ermutiger ganz besonders zum Ausdruck kommt. Das ist die Szene in Apostelgeschichte 15, Vers 34 bis 41. Apostelgeschichte 15, 34 bis 41. Interessant, kommt er mit seinem Menschen, mit dem Paulus, den er eigentlich so gecoacht hat, auch einander. Vers 36, nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, also man sieht hier, Paulus hat jetzt so ein bisschen die Leitung übernommen, da sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort Gottes verkündigt haben, wie es um sie steht. Ja, übrigens könnt ihr dreimal raten, wo Paulus sowas gelernt hat. Man guckt nach den Brüdern, wie es um sie steht. Ja, das ist klassisch Barnabas. Da hat er was gelernt von Barnabas. Er kümmert sich um die anderen. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. War ein Vetter von Barnabas. Und Barnabas sagt, komm, den Markus, den nehmen wir auch mit. Ich gehe nur, sagt der Barnabas wahrscheinlich, wenn der Markus mitgeht. Und der Paulus steht daneben und sagt, und ich gehe nur, wenn der nicht mitgeht. Auf gar keinen Fall mit dem, denn der ist in der letzten Reise einfach davon gerannt. Er hat einfach die Missionsreise verlassen. Wir wissen nicht genau, aus welchem Grund, aber ist einfach abgehauen. Sagt Paulus, nie mehr. Also der hat uns gezeigt, was er kann. Wenn es ernst wird, haut er ab. Den kann ich doch nicht brauchen auf einer Missionsreise. Und dann heißt es hier in diesen Versen, und sie kamen, also Vers 39, und sie kamen scharf einander. Interessant, in der Bibel zwei geistliche Männer, die beide ganz Tolles gemacht haben, Paulus und Barnabas, kamen scharf einander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit, also diesen, der in der ersten Reise abgehauen ist, nimmt der Barnabas mit, und Paulus wählt den Silas und geht auch auf seine Reise. Warum waren beide so stur? Ich weiß es nicht. Ich kann beide Argumente nachvollziehen. Und auch Lukas, der dieses Buch schreibt in der Bibel, bleibt erstaunlich neutral. Also er sagt nicht, wie blöd könnte denn der Barnabas sein oder Paulus hat da irgendwie die Situation falsch eingeschätzt. Er setzt ganz neutral und sagt, der eine wollte den mitnehmen und der andere nicht. Paulus, der eben sagt, er ist völlig unzuverlässig, mit dem kannst du nicht arbeiten. Und der Barnabas, der sagt, aber genau solchen jungen Menschen, auch wenn sie vielleicht in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, müssen wir doch eine zweite Chance geben. Wir möchten sie anleiten, helfen, unterstützen, dass aus ihnen was wird. Was war hier auch wieder zerbrochen? Was waren da die Scherben in dieser Story? Ganz eindeutig Beziehung. Der Paulus konnte nicht mehr mit dem Markus oder Johannes Markus und irgendwie war das schwierig geworden. Selbst die Beziehung zwischen Barnabas und Paulus, die so ein tolles Team waren, ist hier in dieser Situation schwierig geworden. Und Barnabas zeigt sich als der, der eine zweite Chance gab. Sie gingen getrennte Wege. Übrigens, Bemerkung in Klammern, was war nach fünf Jahre später? Könnt ihr nachlesen im 1. Korinther 9. Erwähnt Paulus, diesen Johannes Markus als guten Mitarbeiter. 10 Jahre später, Kolosser 4, Vers 10, erwähnt er ihn sehr wertschätzend als jemand, den er brauchen kann. Und noch extremer, 18 Jahre später danach, in 2. Timotheus 4, Vers 11, Paulus war im Gefängnis in Rom. Er wusste schon, dass er wahrscheinlich sehr bald hingerichtet wird, auf Rat oder auf Befehl vom römischen Kaiser. Paulus schreibt seinen allerletzten Brief, das ist der 2. Timotheusbrief im Neuen Testament. Kurz vor seinem Tod schreibt er diesen Brief und er sagt, bitte bring doch diesen Markus mit, der wäre mir jetzt ein guter Helfer. Also in dem Fall war Markus nicht mehr dort und Paulus ruft diesen Johannes Markus zu sich. Für mich ein Hinweis, dass der Paulus am Ende eigentlich ganz gut mit diesem Johannes Markus konnte und dass der Barnabas, der das ermöglicht hatte, hier einen ganz wesentlichen und wichtigen Dienst gemacht hat. Er hat dem Johannes Markus eine zweite Chance gegeben. Wir haben gesprochen von Trösten und Ermutigen. Weil wir von Gott getröstet sind, sollen wir Trost und Ermutigung anderen geben. Hier noch einmal im Text von 2. Korinther. Deshalb können wir auch anderen Mut machen, die sich in Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Der Trost, den wir von Gott bekommen haben, ist, die Scherben, wie wir es vorher gemacht haben mit der Flasche, die Scherben zum Kreuz zu bringen. Und das können wir anderen anbieten und helfen. Wir können mit anderen unterwegs sein, die Scherben zu sehen, zu leben lernen mit den Scherben und die Scherben zu dem zu bringen, der wirklich Trost gibt, nämlich Gott, am Kreuz, wo diese Scherben gut aufgehoben sind, die Zerbrüche unseres Lebens. Wir haben gesehen im Leben von Barnabas, das geschieht ganz praktisch. Er gibt Geld, verkauft seinen Acker, er baut die Brücken, er nimmt den Paulus auf, obwohl alle anderen Angst vor dem haben. Er sieht das Beste im anderen, als er nach Antiochia geht, zu dieser heidenchristlichen Gemeinde und sich freut, dass die Christen sind. Und indem er auch in Paulus nochmal das Beste sieht und sagt, und den könnte ich super brauchen für genau diese Aufgabe und holt ihn nach Antiochien. Und als dann die Auseinandersetzung mit dem Johannes Markus kam, gibt der Barnabas dem eine zweite Chance, begleitet ihm, hilft ihm, wahrscheinlich unterstützt er ihn, lehrt ihn Dinge, sodass der am Ende seines Lebens, selbst auch wieder dem Paulus, der ihn eigentlich zunächst nicht so mochte, ein guter Helfer und ein guter Bruder geworden ist. Ich möchte schließen noch einmal mit diesem Zitat. Ihr habt Menschen um euch herum, wo Zerbrüche da sind, kleinere und größere. Gott tröstet uns, wie unsere Jahreslosung sagt, die Scherben dürfen zum Kreuz. Und wir sind aufgefordert, andere zu trösten. Allerdings, wenn wir das tun, werden wir irgendwo immer unsere Hände nass machen. Und das möchten wir auch. Das ist unsere Aufgabe. Wir beten. Jesus, wir danken dir für deinen Trost in unserem Leben. und dass Zerbrüche und Scherben für dich kein Problem darstellen. Dass wir dieses Zerbrochene und Kaputte, Zerplatzte, dass wir es zu dir ans Kreuz bringen dürfen. Und dass du uns immer wieder Neues, neuen Aufbruch, neue Aufgaben, neue Perspektive schenkst. Und wir bitten dich von Herzen heute Morgen, dass du uns zu Menschen machst, die diesen Trost auch an andere Menschen weitergeben können. Dass wir gemeinsam Scherben zum Kreuz bringen, dass wir gemeinsam tragen, dass wir uns unter die Arme greifen, vielleicht ganz praktisch, vielleicht mit stiller Gegenwart, vielleicht im einen oder anderen Fall auch mit Worten. Mach uns zu Menschen, die bekannt werden dafür, dass sie andere ermutigen und stützen und helfen und zum Segen für andere werden. Lass uns eine Gemeinde werden, wo andere sagen, das ist die Gemeinde, wo das stattfindet, wo das erlebbar wird, dass wir uns gegenseitig tragen und helfen und stützen und wo wir deshalb auch offen und transparent werden können, weil wir diesen Trost und diese Hilfe auch nötig haben. Jeder Einzelne in ganz unterschiedlicher Form und Facette. Wir haben alle Zerbrüche in unserem Leben und wir sind aufeinander angewiesen. Hab du Dank, dass du uns dazu befähigen möchtest. Amen.